Ich habe ein wenig Angst. Große Angst. Zum einen, weil mir gerade drei erwachsene Männer gegenüber sitzen, die sehr, sehr komische Grimassen machen, inklusive Körperbehaarung. Zum anderen, weil ich das Gefühl habe, mit meiner Filmauswahl für die heutige Episode zumindest bei einem von diesen drei Herren gewaltig ins Klo gegriffen zu haben. Hallo Mattes.
Hi.
Hallo Andreas.
Hallo.
Hallo Steffen.
Hallo. Auch ein Hallo an alle da draußen an den Endgeräten.
Wie geht's euch? Geht's euch gut?
Jetzt? Ich sitze hier mit einer Mirabellengose. Ich bin ja der Typ von Comics und Bier und deswegen brauche ich immer ein Bier, wenn wir hier sitzen. Ich sitze mit einer Mirabellengose hier und das ist sehr lecker. Also von daher, mich kann kaum noch was schocken. Nicht mal der Film, den du rausgesucht hast.
Jetzt habe ich noch mehr Angst. Das sind schon zwei.
Hattest du den vorher schon mal gesehen?
Ja, ich hatte den gesehen, weil diejenigen, die uns zum ersten Mal hören, ich bin ja auch nicht nur der Typ mit dem Bier, sondern ich bin auch der, der mit Panini verbandelt ist. Und wir haben damals den Comic rausgebracht, als der Film in die Kinos gekommen war. Also eigentlich erst so im Nachklapp dessen. Und habe ich mir den Film eben dazu angeguckt, um tatsächlich auch präsent zu sein, wenn es um den Comic geht.
Du hast den noch nicht gesehen, Mattes.
Nein, ich hatte den noch nicht gesehen und würde sagen, dass das einer der Momente war, wo das für Steffen auch wirklich Arbeit und nicht nur Vergnügen war.
Darüber werden wir gleich in verschiedenen Tonlagen reden, ja.
Okay, also für Leute, die sich nicht haben spoilern lassen und nicht in die Episodenbeschreibung geguckt haben, was ich für völlig unmöglich halte, wir reden über Darren Aronofskys The Fountain aus dem Jahr 2006. Ein recht umtriebiger Indie-Film, der eine lange Produktionszeit hinter sich hat. Ich würde mal direkt in die Inhaltsbeschreibung gehen, damit wir anschließend darüber reden können. Wollen wir das so handhaben?
Okay.
Ich kriege Mach Daumen mal. Nach oben.
Okay. Andreas hält für euch hörend die Daumen nach oben.
Das war ja nur für ihn.
Es ist ein Film, der auf drei verschiedenen Zeitebenen handelt. In der Hauptzeitebene geht es um den Wissenschaftler Tommy Creo, der versucht, ein Heilmittel für seine an einem Hirntumor erkrankte Frau Izzy, die gespielt wird von Rachel Weisz, Tommy Creo gespielt von Hugh Jackman, zu finden und ihr quasi das Leben zu retten. Izzy liegt, wie gesagt, im Sterben und schreibt an einem Buch, an einer Geschichte, die sie wahrscheinlich nicht zu Ende bringen wird, und bittet ihren Ehemann, diese Geschichte für sie zu Ende zu schreiben. Und diese Geschichte handelt von dem Conquistador Thomas, der irgendwann im 16. Jahrhundert, Anfang des 16. Jahrhunderts, in das Reich der Maya segelt, um dort den Baum des Lebens zu finden und die spanische Königin vor dem Tod zu bewahren. Das ist die zweite Zeitebene. Die dritte Zeitebene handelt knapp 500 Jahre in der Zukunft. Wir erleben dort Tommy wieder, also Tommy Creo, den Wissenschaftler, wie er durchs Raumzeitkontinuum reist und versucht, den sterbenden Stern Xibalba zu erreichen, um dort die Reinkarnation beziehungsweise den Zirkel des Lebens zu schließen und seiner verstorbenen Frau, seiner geliebten Frau, das Leben in der Ewigkeit zu ermöglichen. Ja.
Aber der dritte war ja jetzt schon viel Interpretation.
Das ist korrekt. Aber wie willst du es sonst beschreiben?
Genau. Ja, also es ist schwer fassbar. Mhm. Hat das jemandem außer Emo gefallen? Möchte jemand
vielleicht? Ja. Andreas hebt die Hand. Oh, ich bin erleichtert.
Also ich hab's jetzt zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Und es hat mir ganz gut gefallen, ja. War ein bisschen wie Jodorowsky für Intellektuelle. Aber doch, fand ich ganz gut und habe mich auch ein bisschen beschäftigt nach dem Gucken. Ja. Gerade die Interpretation dessen, was du gerade angesprochen hast, ne, das dritte schon sehr stark interpretiert, gerade diese dritte Ebene. Mhm. Und da habe ich zumindest noch ein bisschen drüber nachgedacht, wie das gemeint sein könnte, weil ich mir unsicher bin, ob das wirklich in der Zukunft spielt.
Ach so, okay. Also ich hatte jetzt ein bisschen Angst, weil ich, bevor ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, ich hatte den jetzt knapp 10 Jahre nicht geschaut, schon mitbekommen habe, dass Mattes nicht so begeistert war und habe so ein bisschen Skrupel gehabt, oh Gott, habe ich mich da verschätzt, habe ich den Film falsch in Erinnerung, und habe ihn jetzt vor einigen Tagen das erste Mal dann wieder gesehen und ich war genauso geflasht wie früher auch schon. Ich finde den Film wirklich wahnsinnig toll erzählt. Es ist ein sehr, sehr detailverliebtes Stück, was sehr viel Interpretationsraum lässt. Und visuell und vor allem vom Soundtrack her echt schön konstruiert ist, finde ich. Mal unabhängig von den recht hier zumindest noch, ja, nicht überhöhten, aber vorkommenden biblischen Querverweisen von Darren Aronofsky, die ich vor allem in seinen späteren Werken nicht so mag. Das war hier noch nicht ganz so präsent. Aber ja, was hat euch denn nicht gefallen?
Also ich habe damals, als ich den angeschaut habe, als ich den das erste Mal angeschaut habe, fand ich den, ich fand den Film etwas selbstverliebt. Also der ist tatsächlich sehr schön fotografiert und ist in sich aber meines Erachtens sehr verworren. Das heißt, ich finde die Erzählweise, nicht mal das mit den verschiedenen Ebenen, sondern ich finde die Erzählweise und die Art und Weise, wie sich die Erzählebenen abwechseln, die finde ich vom Storytelling her einfach nicht gut gemacht.
Okay.
Und wie gesagt, das ist für mich so dieses klassische in Schönheit sterben. Also du kannst dich an den Bildern so ein bisschen aufhängen und am Ende möchtest du dich auch aufhängen und das ist dann einfach so, ja, war jetzt ein für mich kein cineastischer Hochgenuss, auch wenn es optisch ziemlich opulent daherkam. Ich versuche dann immer so andere Filme herzunehmen, die eben auch auf mehreren Ebenen daherkommen, wie zum Beispiel Die Vermessung der Welt oder sowas, wo du eben auch Erzählebenen hast, die sehr surreal teilweise ineinander reinfließen, wo das auch nicht immer gut gelungen ist. Und ich glaube, dass sich da einfach manche Regisseure auch daran übernehmen. Also von daher, ich hatte damals keinen Spaß daran, weil ich rausgegangen bin und dachte so, ja, mein Gott, also wenn ich mir 3,5 Stunden die Mona Lisa anschaue, habe ich ungefähr genauso viel Spaß. Und jetzt bei dem Wiederanschauen hatte ich dann auch noch das Gefühl, dass der Film von der Machart her, von der Technik her auch nicht besonders gut gealtert ist. Er hat mir also jetzt auch im Nachhinein tatsächlich eigentlich noch weniger gefallen, als er mir damals gefallen hat. Mhm.
So, Mattes, deine Schnitte?
Ich würde gerne einmal ganz kurz mit dem anfangen, was mir gefallen hat, weil das auch schneller geht. Ich fand die Prämisse eigentlich interessant mit diesen mehreren Ebenen. Wir werden gleich nochmal dazu kommen, dass es auch so ein bisschen parallel mit der Graphic Novel entstanden ist, was ich auch ganz aufregend und interessant fand, so die Umstände, die dazu geführt haben, dass es am Ende auch ein Indie-Projekt war, obwohl der Herr Aronofsky ja auch schon mal ganz gerne Budget zu dem Zeitpunkt schon bekommen hat. Ich finde die Besetzung sehr gut. Ich fand, dass Hugh Jackman sehr viel besser spielt, als ich es ihm zugetraut hätte. Und ich fand auch die Bilder, da war ich nicht ganz Steffens Meinung. Also gerade dieser Weltenbaum am Ende, der meiner Meinung nach auch nicht nur in der Zukunft spielen muss, sondern es war, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Referenz, dass so eine ewige Zeitschleife, Adam und Eva, Ende und Anfang und so weiter, so kann man es auch interpretieren. Also die Prämisse fand ich interessant, dass es auf mehreren Zeitebenen passiert. Ich finde auch diese Aussage, die da drunter liegt, also dass diese Liebe und diese Sehnsucht, die er hat und dass er sie nicht loslassen möchte, das überdauert und die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben, das sind eigentlich viele Sachen, die bei mir resonieren und auf die ich Bock habe und mich muss auch nicht immer was unterhalten. Und hätte ich am Ende in Würde sterben wollen, also hätte mich diese Trauer und dieses Elend und diese Verzweiflung auf mich übertragen, hätte ich den Film auch gut finden können. Hat's aber nicht, weil das selbstverliebt, was der Steffen gerade gesagt hat, finde ich ein sehr, sehr treffendes Wort. Es ist halt so hochstilisiert, so überkandidelt. Es schreit halt die ganze Zeit, ich bin Kunst, nimm mich ernst oder du verstehst mich nicht. Und das ist ein Problem, was ich generell habe, wenn ich Arthouse schaue. Ich schaue nicht oft Arthouse-Filme. Ich fand, es waren Arthouse-Filme, auch wenn er unter anderen Umständen wahrscheinlich entstanden ist und nur bedingt einige Sachen darauf zutreffen. Aber ich habe diese Vibes bekommen. Obwohl Sachen drin waren, die ich cool fand. Also ich finde, ich glaube auch, der Herr Aronofsky hat vorher schon mal den einen oder anderen Grant Morrison-Comic in der Hand gehabt. Was so einige Bildsprache-Sachen und auch Musik fand ich cool. Aber am Ende fand ich es alles so wahnsinnig. Und es hat sich gezogen. Das Scheißding ist 90 Minuten lang. Und ich habe es in zwei Sitzungen gucken müssen, weil ich es nicht geschafft habe.
Das ist richtig krass. Das ist komplett das Gegenteil von dem, was ich in dem Film sehe. Das exakte Gegenteil. Das ist Wahnsinn.
Aber das Ding ist, ich beschreibe gerade, wie es bei mir resoniert. Ich kann gar nicht sagen, dass das ein scheiß Film ist.
Ja.
Aber der ist auf gar keinen Fall für mich gemacht.
Ja, finde ich wirklich krass, weil ich es wirklich komplett entgegengesetzt sehe. Deswegen finde ich das total faszinierend, dass der so bei dir ankam oder wo ich ankam. Ja.
Und ich habe jetzt nicht alles von Aronofsky. Ich habe zwei Aronofsky-Filme wissentlich gesehen. Das eine war The Whale kürzlich, den ich sensationell fand.
Fand ich furchtbar.
Und das ist auch eine Aussage.
Ja.
Und davor war es Mother, der mich auch wahnsinnig bewegt und abgeholt und durch den Dreck gezogen hat, den ich sensationell fand und nie wieder gucken möchte.
Mhm.
Also grundsätzlich, was der macht und die Art und Weise, wie er es macht, das macht schon Sachen mit mir. Da habe ich schon Zugang zu.
Mhm.
Aber obwohl so viele Sachen günstig standen und ich die interessant fand, fand ich es alles so überkandidelt.
Es ist aber, ich überlege gerade, ich glaube, ich mag tatsächlich seine Art, Filme zu machen, einfach nicht, weil, wie du jetzt gerade nochmal über Mother und Whale geredet hast, muss ich sagen, beides nicht meine Filme. Und ich glaube, ich mag einfach sein, also ich habe es ja schon gesagt, ich mag dieses Storytelling nicht. Seine Bildsprache finde ich durchaus gut. Also das ist übrigens auch so etwas, was mit dem Comic Hand in Hand geht. Ich wollte da jetzt nicht vorgreifen vorhin, aber es ist auch so, beim Comic ist es auch so, dass ich den unglaublich lahm finde von der Erzählstruktur her, aber er halt wahnsinnig tolle Bilder auch aufgreift. Also im Prinzip ist er tatsächlich das seitengewordene Gegenstück zum Film. Aber ich denke, bevor wir da tiefer noch in die Vergleichsmaske eindringen, sollte vielleicht da Andreas auch noch was zu seinen Empfindungen gegenüber dem Film sagen.
Sehr gerne. Mir ist das gar nicht lang vorgekommen, als ich den Film geguckt habe. Ich fand das super spannend. Für mich war das mehr so ein Puzzlestück. Also wirklich zu verstehen,
Ja. Also
herauszufinden, was passiert gerade wo, wofür steht dieser Ring, wie wichtig ist der auch für die ganze Geschichte, wie ist das aneinander zu reihen, wie ist das zu verstehen, ist das wirklich ein Roman, der passiert ist, oder geht es um eine historische Erzählung? Also das habe ich im Kopf gemacht. Die Bildsprache fand ich toll. Und ja, der ist nicht so richtig gut gealtert, was aber auch kein Wunder ist, wenn du 2007 mit Animationen Indie-Film warst, dann kannst du wahrscheinlich in dem Maße auch nicht gut altern. Das verstehe ich, obwohl ich da schon Schlimmeres aus der Zeit gesehen habe.
Mhm.
Habe ich auch tatsächlich gar nicht so empfunden. Also das ist ein Kritik. Visuell fand ich den vorne bis hinten gut.
Also der hatte eigentlich ein Produktionsbudget von ungefähr 75 Millionen. Ja. Und dann ist er ja eingestampft worden. Die Produktion insgesamt lag einige Zeit, ich glaube so 2 Jahre ungefähr, auf Eis. Ursprünglich sollte es auch nicht Hugh Jackman und Rachel Weisz spielen, sondern Brad Pitt und Kate Blanchett sollten die Hauptrollen übernehmen. Und dann ist das Ding auf Eis gegangen, weil Brad Pitt und Darren Aronofsky sich wahrscheinlich überworfen haben, auch wenn die beide das so ein bisschen umstritten, auf jeden Fall ist Pitt dann irgendwann ausgestiegen. Und dann 2 Jahre später, in der Zeit hatte Aronofsky dann ist er mit Karen Berger von Vertigo Comics zusammengekommen und hat das als Comic, als Graphic Novel gepitcht. Sie hat das übernommen, hat ihm einen Zeichner, einen Künstler zugewiesen, der das dann gezeichnet hat. Und parallel hat er dann auf einmal wieder von Warner Brothers das Go bekommen, die Filmproduktion wieder aufzunehmen, aber mit halb so viel Budget. Deswegen der Film dann nur mit 35 Millionen Dollar, was nicht gerade viel ist, an den Start gegangen ist, in die Produktion rein. Ja, wollen wir noch ein bisschen was zum Inhalt sagen? Also, weil ihr habt ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, das ist eine Menge Interpretationsspielraum. Allein jetzt wegen der Zeit eben. Andreas, du hast gesagt, du bist ja nicht sicher, ob das in der Zukunft handelt. Tatsächlich wird die Zeitangabe für diesen Erzählstrang, wenn Tommy in dieser Blase mit dem Baum auf Xibalba zureist, in der Graphic Novel angesprochen. Da wird's gesagt, das ist das Jahr 2430 oder sowas ist, also so knapp 500 Jahre in der Zukunft.
Was ich ja nicht widersprechen muss, dass
ja, der Zeitstrang
enden und dann wieder bei der Schöpfung beginnen kann.
Vollkommen richtig, ja. Die Thematik, die Aronofsky hier erzählt, ist ja der Kreislauf des Lebens. Der will ja sagen, quasi nicht das Ende des Lebens, beziehungsweise das unendliche Leben das Ziel ist, sondern immer wieder zu leben und sich damit arrangieren zu müssen, dass man stirbt und dann irgendwann wiedergeboren wird, was ja technisch gesehen für Darren Aronofsky schon eine recht buddhistische Herangehensweise ist, wenn man bedenkt, dass er sonst eigentlich eher biblische Themen aufgreift. Ja, was er hier ja auch eine Rolle gespielt hat, zum Teil. Und das so als in dieser verschachtelten Verpackung erzählten Geschichte, die ich von den 90 Minuten her, gerade wo ich es jetzt diese Woche nochmal geschaut habe, wirklich zu keiner Minute in irgendeiner Weise langweilig fand. Ich war sogar überrascht, dass der Film so kurz war, weil ich ihn viel länger in Erinnerung hatte. Für mich hatte der Film tatsächlich keine einzige Länge, was halt aber auch sehr, sehr, sehr mit dem Soundtrack von Clint Mansell zu tun hat, den ich über viele, viele Jahre, auch wenn ich den Film lange nicht gesehen habe, immer wieder gehört habe. Clint Mansell hat so in den Anfangszeiten von Aronofsky viele Filme von ihm mit einem Soundtrack bedient, also Requiem for a Dream, The Wrestler und sowas, alles von Clint Mansell. Und das ist einer der meiner Meinung nach schönsten Film-Soundtracks, die jemals komponiert wurden. Und gerade diese ganzen Set-Pieces, diese Musikstücke denn in dem Film jetzt wieder zu entdecken und wieder zu hören, diese Dramatik, die in der Musik liegt, gerade denn mit den Bildern, die man dann sieht, die haben bei mir noch mal viel, viel, viel mehr Eindruck hinterlassen, als ich das damals hatte, als ich die Filme das erste oder zweite Mal gesehen habe. Das war jetzt, glaube ich, bestimmt schon das siebte oder achte Mal, dass ich den Film gesehen habe. Und ich habe jetzt immer noch neue Sachen entdeckt daran. Das ist ein Film, den man wirklich sehr, sehr oft gucken muss, um den wirklich aufzusaugen. Und denn ich fand doch diese Erzählstruktur tatsächlich nicht in irgendeiner Form verworren oder sowas. Die wirkt am Anfang so, aber tatsächlich ergibt die im Nachgang ziemlich Sinn. Ja. Für mich ist es wirklich ein sehr, sehr toller Film. Ich war abermals begeistert, sehr emotional berührt von der Geschichte, von der Musik, von der schauspielerischen Darbietung. Das ist von meiner Meinung nach einer von Darren Aronofskys besten Filmen überhaupt.
Ich finde es ja auch schön, dass es in unserer Reihe dann immer ein oder zwei gibt, die irgendwas toll finden, was die anderen nicht so toll finden. Ich will, glaube ich, das auch tatsächlich gar nicht weiter diskutieren, weil das ja immer dem persönlichen Geschmack irgendwo ein bisschen auch entspricht. Also ich denke, da konnte jetzt von den Zuhörenden auch jeder was für sich rausziehen, so ein bisschen, und vielleicht auch neugierig drauf sein. Am Ende muss man sich ja eh sein eigenes Bild machen. Was ich tatsächlich interessanter fand, jetzt auch auf unser Gespräch heute hier, ist die Kombination, und das hattest du ja auch schon angedeutet, mit dem Comic, weil wir haben ja sehr oft eigentlich Filme, die auf Comics basieren, lose oder manchmal etwas näher, oder wir haben Comics, die Adaptionen von Filmen sind oder damit in irgendwie zusammenhängen. Hier haben wir tatsächlich etwas, was wir, glaube ich, in der Form noch nicht hatten, nämlich, dass wir eigentlich parallel laufende Entstehungsgeschichten haben. Du hast ja schon angedeutet, der hatte eigentlich den Filmzuschlag, hatte ein Budget, dann wurde das Ding eingestampft, und um den Plot zu retten. Und wir wissen ja, dass tatsächlich Storyboards bei Film und bei Comic sehr viele Ähnlichkeiten zueinander aufweisen. Deswegen hat er das Drehbuch hergenommen und wollte eigentlich die Geschichte retten, also die Erzählung retten, indem er sie als Graphic Novel rausbringt. Und parallel bekommt er dann den Zuschlag für den Film. Und ich finde tatsächlich, wenn man die beiden Sachen liest und anschaut, ob sie einem nun gefallen oder nicht gefallen, dass man diese parallele oder nahezu parallele Entwicklungsgeschichte tatsächlich vor allem in den Bildern sieht. Auch wenn der Comic ein bisschen anders läuft als der Film, weil wir ja auch wissen, dass Drehbücher gerne mal von der eigentlichen Urversion abweichen, finde ich, dass tatsächlich wir in der Bildkomposition hier Parallelen haben, die wir in anderen Film-Comic-Kombinationen in der Form gar nicht so häufig finden.
Ja, das ist mir direkt aufgefallen. Ich hatte nicht alles nochmal gelesen, ich habe so ein bisschen quer gelesen, weil ich erst dachte, ah, jetzt habe ich keine Lust, dieselbe Story nochmal mir irgendwie reinzutun. Aber genau, also Farbgebung, oft auch irgendwie Kamerawinkel und wie die Objekte so dargestellt werden, das habe ich sofort wiedererkannt. Also schon beim Durchblättern hat man dann irgendwie gesehen, ah, das passiert gerade, das erkenne ich daran, wie Lichter gesetzt sind, welche Farben gerade verwendet werden. Das war schon beeindruckend. Und da wird man sich auch sehr klar dran orientiert haben, glaube ich, bei der Produktion.
Ja. Also dieses Storyboard-Gefühl hatte ich auch den Eindruck, also als ich den Comic das erste Mal gelesen habe, dass das sehr nah dran adaptiert ist. Aber auch, es gibt halt Unterschiede, wie du auch schon sagtest, Steffen. Was halt auch daran liegt, dass Aronofsky auch meinte, dass als der Comic in der Entstehungsphase war, er alles geschrieben hatte und Ken Williams, der Zeichner und der Maler, der das visuell dann umgesetzt hat für ihn, halt mittendrin war im Entstehungsprozess, hatte er dann auch für Warner das Drehbuch für die Filmadaption oder für den Film dann auch nochmal anpassen müssen, weswegen da dann auch schon Unterschiede zusammengekommen sind, was man halt auch merkt, gerade in dieser Zukunftsversion, also in dem Plot, der in der Zukunft handelt, beziehungsweise in der Blase, ja, die auf Xibalba zureist, dass da Elemente vorkamen in der Story, die in dem Film halt nicht zu sehen waren. Da gibt's halt schon signifikante Unterschiede, auch wenn der Kern eigentlich, sagen wir so 80-90% schon nahezu identisch sind. Aber halt nochmal einen anderen Drive, finde ich. Ich fand den Comic tatsächlich nochmal ein bisschen gezogen, noch ein bisschen ruhiger, was vielleicht auch daran liegt, dass die bombastische Musik gefehlt hat. Das hatte nochmal gefühlt ein bisschen mehr Länge für mich, fand ich.
Hättest du halt mal den Soundtrack angemacht.
Habe ich auch überlegt.
Ja, dann wäre die Musik da gewesen. Aber du hast natürlich recht, die Bilder, die sind schon mehr Gemälde. Und das ist ja das, was ich auch meine. Also ich habe ja bei dem Film tatsächlich mich auch aufs Visuelle konzentriert. Und ich finde das in dem Comic eben auch so. Das sind Gemälde, denen fehlt natürlich deswegen auch die Dynamik. Aber es ist halt schon echt so Eye Cream, was man da sieht. Und nicht Scream, sondern Cream. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker, was einem da präsentiert wird.
Ja. Jein. Also ich fand das visuell auch sehr stark, wenn du dir so einzelne Panels oder Splash-Pages anschaust, du siehst schon, der kann malen. Also es sind ja Malereien, eigentlich sind ja keine klassisch aufgebauten, kolorierten Zeichnungen oder so. Und was Farbübergänge, Schattierungen, Spiel mit Licht angeht und so. Also da konnte man sich schon reingucken. Aber es ist halt, obwohl er eigentlich so ein naturalistischen Malstil hat, ist es halt so verformt häufig. Also Gesichter und Anatomie und so weiter. Es ist alles so ein bisschen psychedelisch, so ein bisschen fiebrig und so weiter. Und das ist
realistisch, was er zeichnet.
Ja, absolut. Genau. Also hat's für mich aber auch wieder anstrengend gemacht zu folgen. Das heißt also, diese multiplen Erzählebenen, die er hat und multiple Bildebenen und diese ganz vielen Spuren, die er dir ja auch legt. Er möchte ja, dass du interpretierst, dass du darüber Gedanken machst und das reflektierst und in dich aufsaugst. War vom Lesen her, weil ein Comic liest du ja in deinem Tempo, ein Film läuft in seinem Tempo ab, aber wie lange du ein Bild anschaust, wie lange du einen Text liest, das passiert in deinem Gehirn und es passiert in der Geschwindigkeit, wie du in der Lage bist, es zu erfassen. Das heißt also, das hat erstmal besser mit mir resoniert. Und dann haben mich aber dann bin ich nicht so richtig in den Flow der Geschichte reingekommen, weil die Bilder eben, und auch das ist wieder eine super persönliche Sache, das sieht geil aus. Aber dann haben die Bilder halt wieder so ein bisschen meinen Fluss, meinen Flow irgendwie gestört, weil die eben so eckig, so kantig, so ja. Nicht wie ich es erwarte, gewesen sind.
Mhm. Also was ich
respektiere beides.
Ja.
Und verstehe bei beiden, wenn man es geil findet. Und es hat beides ganz, ganz viele Sachen, die ich eigentlich geil finden sollte. Aber das Paket war nicht für mich.
Also wenn wir es jetzt schon so ein bisschen resümierend anschauen, muss ich sagen, ich fand beides so als Entertaining, also Film-Entertainment oder auch Comic-Entertainment, also es war auch nichts für mich. Ich finde es einfach interessant, wenn man es jetzt tatsächlich so ein bisschen wissenschaftlich vergleicht, die beiden Sachen. Also wenn man medienwissenschaftlich rangeht und schaut mal, guck mal, hier hat man den Comic, hier hat man den Film. Und weil man hier bei diesen beiden Sachen wirklich exemplarisch sehr, sehr, sehr viele Parallelen ziehen kann, weil man Vergleiche ziehen kann, was man bei anderen Sachen so nicht findet. Und das wiederum fand ich jetzt total spannend. Also ich fand tatsächlich die medienwissenschaftliche Herangehensweise an diese beiden Dinger interessanter als die inhaltliche. Das,
ja. Weil du so ein bisschen für dich refaktorieren konntest oder reverse-engineeren konntest. Was haben die eigentlich weggelassen? Warum hat man das wahrscheinlich weggelassen?
Genau, und oder was, ja. Was hat jetzt den Filmemacher in dem Fall beeinflusst? War da möglicherweise der Comic vorher da und so weiter und so fort? Mhm. Wie sehr ist der Autor, der ja bei beiden involviert war, praktisch mit seinem Kopfgespinst, das er ja in beides auch eingebracht hat, einmal in der bildnerischen und einmal in der bewegtbildnerischen Version mit drin gewesen. Ich hätte da sehr gerne Mäuschen gespielt, um zu hören, wie das ganze Ding abgelaufen ist, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, wie viel Gespräche es da zwischen den jeweiligen Kreativen gegeben hat. Das ist eigentlich etwas, wo ich denke, ich kann mir, wenn ich die beiden Sachen anschaue, bestimmte Parallelen einfach konstruieren und denke, das kann so und so abgelaufen sein, aber ich wäre unwahrscheinlich gern vor Ort gewesen, um das quasi verifizieren zu können. Mhm.
So, also 2-2. Ihr sagt, kann man machen, muss man nicht machen. Andreas und ich sind eher dafür, sollte man machen. Sehe ich das richtig?
Aber Emu, wenn du dafür bist, eher den Comic oder eher den Film?
Massiv eher den Film. Tatsächlich massiv eher den Film für mich, muss ich wirklich sagen. Ich fand den Comic ganz gut zu lesen. Ich kann mir aber vorstellen, dass hätte ich den Comic erst gelesen und dann den Film geschaut, dass ich den Comic nicht so gut gefunden hätte. Weil für mich ist einer der tragenden Faktor für den Film bei mir ist die Emotionalität in der Geschichte, die halt mit der Musik auch zusammenhängt. Das ist technisch gesehen eine Liebesgeschichte, die bei mir im Comic nicht so heftig rüberkommt und so catchy rüberkommt, wie das im Film der Fall ist. Der Film hat mich einfach mitgerissen. Der Comic hat mich unterhalten. Daher. Ja.
Finde ich, kann man so stehen lassen. Auch wenn mir gerade aufgefallen ist, dass tragender Faktor sehr viel Ähnlichkeit mit fragender Traktor hat.
Das ist eine der wichtigsten Dinge, die heute gesagt wurden. Absolut.
Aber Mathis, ja. Ich habe dich gerade eben rüde unterbrochen. Was wolltest du noch sagen?
Es war gar nicht so rüde, weil es auch gar nicht so. Also ich würde nur noch mal herausstellen, ich finde gar nicht, dass es 2-2 war, sondern ich finde, dass wir eine relativ ungewöhnliche Konstellation haben.
Ja, stimmt, hast recht. Dass,
also Emu ist hellauf begeistert. Mhm. Andreas fand's gut. Steffen fand's, glaube ich, okay und auch nicht eine totale Katastrophe. Und ich habe halt auch, also eigentlich haben wir so ein Gefälle drin, dass auch so das Spektrum ganz gut abdeckt. Ja. Und eigentlich ist die Folge jetzt für alle, die es noch nicht geschaut und gelesen haben, so ein kleiner Rorschach-Test. Das haben wir ja auch häufig, wenn wir bei regulären Pau-Folgen sind oder so, dass man sich dann eigentlich dran orientiert, wenn ich jetzt einen ähnlichen Geschmack wie der Emu habe und der Emu nicht in der Folge ist und der Mathis es kacke findet, dass man aber trotzdem was, dem Emu hätte das vielleicht gefallen. Also man hat dann jetzt, man kann ja jetzt schauen, auf welches Pferd man setzt und ob man dann seine 90 Minuten verzockt hat. Der Film ist, glaube ich, also wir haben ihn alle bei einem Streaming-Anbieter wahrscheinlich gesehen oder Emu hat ihn auf Blu-ray.
Ich habe beides.
Aktuell und wahrscheinlich noch längerfristig im Portfolio von Disney Plus zu finden. Genau. Stand jetzt bei Veröffentlichung dieser Folge.
Ja.
Mein Tipp wäre nochmal, wenn ihr den Film schaut, schaut ihn nicht einfach nebenbei, also an euch da draußen jetzt. Beschäftigt euch auch mit der Musik, hört die auch mal nach. Meiner Meinung nach, wenn diese Musik nicht berührt, der hat kein Herz.
Die Musik war wirklich sehr, sehr gut. Steffen, ist der Comicband aktuell bei euch noch lieferbar oder nur antiquarisch?
Also der ist nur antiquarisch, das wollte ich gerade noch sagen. Der Comicband, der ist nur antiquarisch zu bekommen, ist aber, glaube ich, nicht allzu schwierig. Man muss nur bei den jeweiligen Händlern ein bisschen rumgucken. Den findet man ganz gut. Also er ist nicht selten, aber er ist nicht im aktuellen Portfolio vertreten. Mhm.
Juti.
Was haben wir noch geschaut?
Was haben wir noch geschaut? Vielleicht wollten wir noch mal einen kurzen Schwenk machen, weil eigentlich befassen wir uns hier mit älteren Filmen und nicht mit den Comicfilmen, mit denen sich alle anderen Comic-Outlets befassen. Das war ja eigentlich so der Sinn von diesem Format. Aber 3/4 von uns, ohne irgendjemandem jetzt gerade ein schlechtes Gefühl machen zu wollen.
Ich guck den morgen.
Haben einen anderen wichtigen Film mit Hugh Jackman kürzlich gesehen. Und der hat mich sehr, wir haben das kürzlich in einer Folge schon mal kurz angesprochen, sehr mit Superhelden-Kino versöhnt und mir neue Hoffnung gegeben, weil ich ja eigentlich wieder sehr eingeschlafen war und selbst Guardians 3, bei dem ich mir ganz sicher bin, dass der mir gefallen wird, bei mir immer noch auf der To-Do-Liste steht, weil ich hatte so einen Marvel-Stau. Ich habe die vor ein paar Jahren schon mal, hat sich viel angestaut und dann hatte ich einmal ganz viel Zeit und hab viel weggeguckt. Und jetzt hatte ich wieder einen Stau und jetzt habe ich wieder Bock. Nach Deadpool versus Wolverine, um es einmal ausgesprochen zu haben. Den fand ich sensationell gut und verjüngend.
Absolut. Also die haben es tatsächlich geschafft, in dieser Filmreihe die Qualität auf einem durchgängig hohen Niveau zu halten. Und vielleicht sogar jedes Mal noch eine Schippe draufgelegt. Bei Deadpool 1 und 2 sehen es manche so rum, manche so rum. Also manche sagen, der erste ist der bessere, manche sagen, der zweite ist ein Ticken besser. Aber egal, es dreht sich um einen relativ hohen Mittelwert. Und ich finde, beim dritten haben sie tatsächlich nochmal eine Schippe draufgelegt. Und das musste er erstmal schaffen, in so einer Filmreihe auf dem Niveau zu bleiben. Von daher, ich bin ganz auf deiner Seite. Ich finde auch, dass es tatsächlich hoffentlich diesen Superheldenfilm nochmal wieder so einen richtigen kleinen Impuls geben kann, weil ich glaube, da sind noch viele Sachen nicht erzählt und ich fände es schade, wenn die jetzt auf der Strecke blieben. Das heißt, wir brauchen hin und wieder auch solche Highlights, damit das weitergeht und kann also den Film nur empfehlen. Und ja, Jack Human oder wie ihn manchen nennen, Hugh Jackman, der ist einfach auch eine Wucht und er ist auch ein Nerd. Und das finde ich so klasse. Wobei, ich glaube, sein Counterpart ist einfach noch viel nerdiger. Ich weiß nicht, ob es in Hollywood mehr Comic, also Leute gibt, die mehr Comic-Nerds sind als Ryan Reynolds. Der Typ ist schon der Hammer.
Vielleicht noch Kevin Smith, aber die müssten sich auch duellieren, ja.
Ja.
Was ich an dem Film wirklich bemerkenswert finde, was mir auch am meisten gefallen hat, denn ich habe ihn jetzt zweimal sehen können, was ich aber finde, was kaum besprochen wird. Ihr kriegt das ja sicherlich mit in der Presse, dass entweder wird er komplett als Superhelden-Nonsens von den ganzen Feuilletonisten beschmutzt oder von uns Nerds halt hochgejubelt. Ja, und ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich es formuliere, weil ich für Andreas nichts spoilern möchte.
Ich bitte darum.
Ja, natürlich, vollkommen zu Recht. Was mir immer zu kurz kommt, wenn über diesen Film gesprochen wird, ist, wie gut er geschrieben ist.
Ja.
Wie gut dieser Film geschrieben ist. Und damit meine ich die Easter Eggs, dieses gesamte MCU Superhelden-Comic-Film Recap, was dort verwurstet wird. Das ist ein Film, der sich komplett mit dem eigenen Medium, mit dem eigenen Genre beschäftigt und auseinandersetzt, über sich selbst lustig macht. Das haben die anderen Filme auch schon gemacht. Aber hier wird das ja noch ein bisschen aufgeblasener, da wird es noch größer, da kommen noch Elemente rein, die vorher nicht mit Deadpool tangiert haben. Und mir fallen jetzt so viele Beispiele ein, die ich jetzt auch nicht nennen möchte, kann, logischerweise wegen Andreas jetzt, oder für euch da draußen auch, die den Film noch nicht gesehen haben. Aber es ist wirklich ein Film, wo es sich sehr, sehr lohnt, genau drauf zu hören, was gesagt wird, genau zwischen den Zeilen zu lesen. Und da gibt es unglaublich viel zu entdecken. Und das so pointiert zu schreiben, meine Frau zum Beispiel hat den mitgesehen, die hat keine Ahnung von dem ganzen Background-Wissen, die hat keine Ahnung von diversen Figuren, die da gedroppt wurden, fand den Film witzig. Und ich habe mich an Sachen begeistert, die ich einfach so als Easter Eggs entdeckt habe, die ich einfach nicht fassen konnte, wie gut man das dort zwischen den Zeilen so platzieren konnte. Das war einfach wahnsinnig gut gemacht.
Das ist mit Tiefgang, sehr schön.
Genau, der Film bräuchte unseren Zuspruch ja nicht. Er hat ja tatsächlich kürzlich die Passion Christi als als erfolgreichsten, als ertragreichsten R-Rated-Film ever abgelöst. Ich finde aber auch, und ich habe das letzte Mal so einen Lobgesang gemacht habe, war auf Peacemaker, also quasi das Spin-off von The Suicide Squad, der auch absolut gigantisch ist und den viel zu wenig Leute mitgekriegt haben.
Habe ich mittlerweile auch gesehen.
Noch weniger die Peacemaker-Serie, die auch wirklich Endstufe genial ist. Und wie James Gunn, ich glaube auch Reynolds und sein Team haben sich daran ein bisschen orientiert, weil sie mehr mit Musik gearbeitet haben und weil, und dann, ich passe auf, dass ich nicht spoiler, weil du halt nicht nur Nonsens, du nicht nur Fanservice hast, es auch mit Leuten resoniert, die nicht die ganzen Easter Eggs abgrasen wie wir. Und das Ganze halt aber auch ein Herz hat. Das heißt also, abgesehen von den ganzen Fäkalhumor und von den ganzen kalkulierten Grenzübertretungen, ist es halt auch, wie du gerade sagtest, immer eine cool erzählte, spannende Geschichte, bei der du mitfieberst. Und so viele verschiedene Komponenten so sauber miteinander zu verflechten, dass das so vielen verschiedenen Menschen auf so vielen verschiedenen Ebenen Spaß macht, das finde ich besser als The Fountain.
Das ist ein super Schlusswort. Ich finde, das kann man so stehen lassen.
Ja, jetzt habe ich noch mal Bock auf morgen Abend. Mhm.
Gönn dir richtig.
Mach ich. Euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Wir zeichnen jetzt direkt auf. Und ich versuche in den Gesichtern schon abzulesen, ob jemand Bock hat, aber es sind Pokerfaces. Vielen lieben Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ich singe jetzt Pokerface von Lady Gaga. Ding, 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 ding.